Ganz herzlich willkommen zu Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren. Mein Name ist Manuel Unger. Wenn ich alleine spazieren gehe, dann höre ich auch gerne Podcasts. Lieber noch gehe ich zu zweit durch den Wald, über Wiesen, durch einen Park und unterhalte mich. Gerne mit spannenden Menschen, die was zu sagen haben. Und dabei könnt ihr jetzt zuhören. Auch dank der Aufnahmegeräte meines Supporters Tentacle Sync aus Köln. Die haben den Track E rausgebracht. Das ist ein Aufnahmegerät, das in etwa so groß ist wie eine Streichholzschachtel. Und hat man mehrere Geräte im Einsatz, dann kann man diese ganz einfach über eine App miteinander synchronisieren und sie sind immer Timecode genau verkoppelt. Ein wunderbares System und ich muss mich nicht um die Technik kümmern, sondern kann beim Spaziergang nur zuhören und Fragen stellen. Heute treffe ich Thomas D. von den Fantastischen Vier. Keine Frage, er ist einer der wichtigsten und bekanntesten Musiker Deutschlands. Er lebt in der Vulkaneifel auf seinem Hof, den er Mars getauft hat. Das steht für Moderne Anstalt Rigorosa Spacker. Ja, früher lebte er da mit jeder Menge Freunde und Freaks und mittlerweile mit Frau und seinen beiden Kindern. Und immer wenn ich da hinkomme, hat Thomas irgendetwas, woran er gerade rumschraubt, etwas baut. Also meine Mutter würde sagen, er hat immer was zu brasseln. Wir kennen uns schon ziemlich lange, haben uns in den vergangenen Jahren aber nur sehr selten gesehen. Und Zeit für ein längeres Gespräch war da auch nicht. Das holen wir jetzt bei einem ausgedehnten Spaziergang nach. Natürlich Corona-konform. Auf Abstand. Viel Spaß mit Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren mit Thomas D. Ich freue mich sehr, Thomas, dass wir uns, ja, ich weiß gar nicht, seit 10 Jahren haben wir uns, glaube ich, nicht mehr jetzt wirklich gesprochen. Ne? Ja. Also jetzt so, ich habe mir darüber nachgedacht, eigentlich seit wir Kinder haben, dann habe ich aber jetzt nochmal geguckt, deine Tochter ist wirklich 2003 geboren, ne? Die ist bald volljährig.
Also. Ja, richtig, die wird dieses Jahr 18, ja.
Wahnsinn.
Ja, so lange ist das schon her wieder.
Es ist wirklich enorm, aber du lebst immer noch hier in der Eifel auf deinem Hof, den du dir damals erträumt hast. So Ende der 90er Jahre ging das Kapitel los und bist immer noch glücklich hier, oder?
Ja, in der Tat. Also 99 sind wir hergezogen, das stimmt, ja. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. Und mittlerweile ist natürlich viel passiert. Am Anfang war das ja eine Hippie-Kommune, 15 Mann, stark. Und mittlerweile lebe ich in meiner Familie hier. Der Bertil ist noch da als mein Studiopartner und letzter Last Man Standing. Und der Parago, mein Manager, der auch schon früh hierher zu uns gezogen ist, ist noch dabei. Hallo.
Ja, guten Tag, hallo.
Und hat aber jetzt hier in der Nähe seine eigene Wohnung und kommt halt hier zum Arbeiten her. Ansonsten sind immer viele Leute auf dem Hof, ich weiß auch nicht warum. Momentan bin ich hier stark am Umbauen. Was willst du auch machen in Corona-Zeiten? Da kümmert man sich halt um sein Eigenheim.
Aber wie erlebst du wirklich jetzt gerade die Zeit? Ich meine, ihr werdet sonst natürlich mit Fanta 4 jetzt auf der größten Tour, die ihr jemals geplant hattet, nur Stadien. Und wie geht's dir wirklich jetzt momentan in dieser Situation?
Ja, wir haben wirklich schöne Gespräche darüber, was die größte Tour unseres Lebens, die am besten und am schnellsten sich verkauft hat, die zum ersten Mal in Stadien stattfinden sollte, mit Aldi als Vertriebspartner ein neues Kapitel aufgemacht im Ticketverkauf und wahnsinnig gut eingeschlagen hat. Und jetzt stehen wir da und stehen vor Verschiebung, Location-Änderung, wo geht man jetzt hin, wo kann man hin? Da gibt es diverse, multiple Probleme, weil natürlich alle jetzt ins nächste, ins übernächste Jahr verschieben. Dazu kommen die ganzen internationalen Touren, die ja eh schon geplant sind auf Jahre voraus. Also wow, wirklich.
Das heißt, du kriegst gar kein Stadion mehr.
Du kriegst eigentlich gar kein Stadion mehr. Da muss man mit den Städten sprechen, weil natürlich die Stadt ihrerseits, dann sind nur so und so viel, sagen wir mal, 5 Konzerte im Jahr in Köln, glaube ich, zugelassen. Ja, da muss man jetzt natürlich was ändern dran, weil es ist ja klar, was willst du machen mit den ganzen Tickets, die bereits verkauft sind, die Leute warten. Und wir haben ja Gott sei Dank echt treue Fans und die allermeisten sagen, hey, Ich warte. Ja, wir feiern dieses 30-Jährige. Ja. Und das egal, ob in diesem oder im nächsten oder im übernächsten Jahr oder zum 50-Jährigen. Genau. Und das sind auch so Grundentscheidungen, gerade jetzt mit neuen Hygienekonzepten. Wir arbeiten ja mit den Fantas auch an einer App mit, Die heißt Luca. Mhm. Und die ist zur anonymen Datenerfassung, dass hier das Zettel ausfüllen in Restaurants bei Konzerten und überhaupt bei Veranstaltungen wegfällt und du sicher dann Infektionsketten rückverfolgen kannst. Du könntest die Zahl der, wie heißt die Zahl hier? Die
mit Inzidenzzahl.
Ja, könnte man höher erhöhen, ohne die, weil man nämlich die Gesundheitsämter entlastet und so weiter. Das ist also sowas, wo die Zukunft unserer Branche auch so ein bisschen dran hängt oder auf jeden Fall stark davon profitieren kann. Aber wie sieht denn jetzt ein Konzert aus in diesem Jahr?
Ja.
Es gibt Modelle von mit Abstand, sagen wir mal, auf Picknickdecken, vor Strandkörben. Das, was die Autos waren im letzten Jahr, das wird jetzt ersetzt. Oh Gott, und das ist einerseits ja total traurig, wenn dann da stehst und bei Troy dann sagst, ja, geht ab, aber nicht zu sehr. Ihr dürft vor euren Strandkörben stehen, aber ihr dürft nicht springen.
Und nicht mitsingen.
Und nee, wenn nur leise. Ja. Oh, Alter. Ja. Das ist ja ein furchtbarer Gedanke, aber gleichzeitig ist es ja auch was, Hauptsache passiert irgendwas.
Ja, eine Hoffnung ja, geben, ne?
Ja, und einfach mal eine Abwechslung. Ich meine, meine Nachbarn waren hier im Autokino-Konzert von Brings. Fanden eine Spitze, vor allem die Kinder. Dann ist halt mal wieder was los.
Ein Event, ja, man fährt los. Ja.
Und das willst du ja den Leuten auch nicht vorenthalten. Mhm. Aber die Fantas stehen halt auch für Party, für die Art von Konzert, die wir geben, die ist energiegeladen. Da liegt man sich in den Armen, da schwitzt man sich an, da singt man gemeinsam laut mit. Ja. Das geht halt jetzt nicht. Also was macht man? Das sind so Fragen, die wir uns stellen. Dazu die ganzen aktuellen Geschehnisse beobachtend. Und hoffen, dass entweder durch Impfstoff oder durch eben ein gutes Handling Veranstaltungen möglich sind. Vielleicht dieses Jahr schon. Mhm. Ich denke mal, ich muss die Gesetzeslage entscheiden, aber wir werden die Tour wahrscheinlich wieder verschieben müssen und wir bleiben uns ja nichts anderes übrig. Und sicher ist an dem Punkt, da sind wir uns. Die 30 Jahre werden gefeiert.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn es nur im Herzen auch ist. Also das feiert man schon die ganze Zeit.
Auf der Bühne, meine Herren, natürlich kann ich auf dem Herzen. Nichts. Aber jetzt, wenn es zum 40-Jährigen ist, wir feiern diesen Geburtstag.
Aber wenn du jetzt hier in der Eifel bist, wie hast du wirklich mit Corona, mit der Pandemie zu tun? Deine Kinder sind auch im Homeschooling. Ist es wirklich noch mal entschleunigter für dich? Oder passiert eigentlich genauso viel wie sonst auch?
Hund kommt noch mit. Ja. wir haben es, wie soll ich sagen, wir haben es schon gut hier in der Eifel. Ja, wie du siehst hier, jetzt zeigt da gerade einen Baum im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das hört.
Das hört man absolut.
Das ist unverschämte aber das ist Lärmbelästigung. Normalerweise ist hier still, da kannst du dein eigenes Herz schlagen hören.
Ja.
Und dass man hier niemanden trifft, ist halt auch normal. Das war vor der Pandemie schon so und ist jetzt auch so. Deshalb kann ich natürlich noch rausgehen, kann entspannt mit meinem Hund spazieren gehen. Und habe Möglichkeiten, die man in der Stadt wahrscheinlich nicht hat.
Fehlt dir denn trotz alledem halt auch wirklich Stadt- und Kulturleben? Oder hast du das eigentlich seit 1999 hinter dir gelassen und hast einfach deinen Kulturkick, wenn du selbst auf der Bühne stehst und
ja,
Konzerte
und selbst
gibst?
Den habe ich echt lange nicht vermisst. Mhm. Dachte, ah ja, das geht schon. Und jetzt letztens kamen wir selber, wir haben ja letztes Jahr 2 Konzerte gespielt ohne Publikum. Und selbst das war schon wieder so eine Art, wie sagt man, so eine Sinnbestätigung, wo du sagst, okay, dafür bin ich da, sagt auch der Paragomen. Wenn ich immer sehe mit deinen Baustellen hier und deine Kinder da, aber da auf der Bühne, da musst du wieder, da ist er. Ist also frei übersetzt aus dem Schwäbischen, da ist er wieder, der Thomas D. Und das geht mir natürlich auch so. Ne? Mhm. Mittlerweile, wenn man dann seine Jungs trifft und wir sehen uns ja auch selten, wir haben dann halt Videocalls oder Telcos. Aber wenn du dich dann siehst und triffst und gemeinsam das machst, wofür du da bist, das ist natürlich schon was, was einem echt fehlt. Mhm. Und so geht es den Leuten draußen ja auch. Natürlich fehlen uns Konzerte, Discos, Bars, Restaurants, das ganze Fußball, Spiele, ja. Alles, wo viel Emotion dran hängt und wo man einfach gemeinsam ein bisschen feiert, wo man sich trifft, wo man auch Begegnungen, Zwischenmenschlichkeiten, die passieren. Davon habe ich in der Eifel recht wenig, in der Regel. Ja, das stimmt. Deshalb fehlt es mir auch nicht so sehr.
Genau, weil das hast du ja seit 20 Jahren auch selbst gewählt, dass du gesagt hast, du möchtest einfach nicht halt irgendwo an einer vielbefahrenen Straße wohnen, sondern hier in der Nähe eines Vulkans, in dessen Richtung wir
gerade gehen.
Super. Und hast einfach diese Landschaft. Aber wenn du dann wirklich halt auch mal Leben brauchst oder raus möchtest, fährst du wirklich halt auch nach Köln? Das ist halt so, na, mit deinem Fahrstil wahrscheinlich eine knappe Stunde. Ich habe für Stunde 15 gebraucht. Aber fährst du wirklich irgendwie auch mal in die Stadt, um was zu erleben, wenn jetzt kein Corona wäre?
Nee, tatsächlich macht man das nie. Okay, Koblenz oder Trier, was auch so eine Dreiviertelstunde von hier weg ist, wurde dann schon mal genutzt am Wochenende, wenn die Familie, man muss ja auch mal was einkaufen. Ja. Kinder wollen auch mal shoppen oder so.
Kinder wollen dann auch mal die große Welt erleben.
Ja. Ah, das Hof, große, ne? Koblenz. Wir sind dann aber eher, sagen wir mal, Familie besuchen in Stuttgart oder Freunde besuchen in Berlin, wo man dann sagt, okay, da trifft man Leute und man hat die große Stadt. Das reicht dann nach ein paar Tagen aber auch wieder. Also mir.
Ja. Aber du bist auch musikalisch jetzt wieder aktiv und arbeitest gerade dein Solo-Repertoire nochmal auf, korrekt?
Richtig.
Beschreib uns mal, was du da machst.
Ich habe so ein paar Brötchen in der im Gefrierschrank. Also zum Aufbacken. Zum einen habe ich eine Band kennengelernt und lieben gelernt, The KBCs. Mhm. Die Jungs machen selbst Musik, man könnte sagen Soul-Musik, instrumental, sind aus Hamburg. Das ist eine ganz, ganz wundervolle Kombo. Die spielen jetzt auch, sind auch die neuen Musiker von Flo Mega.
Ah, okay.
Und supporten den live und im Studio. Und als ich die gehört habe, rein zufällig, mich spontan in sie verliebt. Und meine alte Liebe zu Marvin Gaye zum Beispiel, die vielleicht bekannt ist, weil ich sie immer wieder erzähle, dass einer so ganz großartige Musik macht. Und so ein Vibe habe ich dann gespürt und dachte, oh mein Gott. Weißt du, wenn es irgendwie Sinn macht für mich, allein auf der Bühne zu stehen, dann mit so einer Musik, dann mit so einem, mit so einer herzlichen, in Arm nehmenden, mit so einem Gefühl, wo du, oh mein Gott, wo ich selber einfach dahin schmelze. Und dann dachte ich mir, okay, ich rufe die Jungs mal an, vielleicht können wir irgendwas machen. Und jetzt hat sich entwickelt so eine Art Deepest Off, also nicht ein Best Off oder schon Best Off, aber eben in dem Bereich von persönlichen, tiefen, spirituell, philosophischen Texten. Und meine Perlen habe ich jetzt neu musikalisch umgesetzt mit den Herren zusammen. Und da sind auch Fanta-Stücke dabei, ich habe mir die Erlaubnis geholt, weil es ist eben so ein Stück wie Gott ist mein Zeuge, was also mir sehr am Herzen liegt und gleichzeitig eigentlich nie live gespielt wird, weil das spielst du einmal auf der Tour vielleicht, wenn es auf der Platte ist. Dann geht man meistens zurück zum Krieger, als Thomas D. Solo-Stück bei den Fantas, das ist auch gerechtfertigt. Und aber dann fehlt halt Millionen Legionen, Gott ist mein Zeuge, weitermachen. Ah, da gibt es Sachen, die sind einfach nicht, die spiele ich halt nie.
Ja. Und ich muss wirklich sagen, auch jetzt im Zuge des Podcasts habe ich gedacht, ach komm, jetzt hörst du noch mal wirklich die ganzen alten Thomas D. Sachen, also deine Solostücke, weil sie laufen, muss man ja sagen, auch nur sehr selten im Radio.
Ja, Rückenwind
natürlich.
Rückenwind ausgenommen vielleicht.
Genau. Auch dank Alexander Gerst noch mal, können wir auch noch mal drüber sprechen, der den Song noch mal super gepusht hat. Aber ich fand es wirklich toll, auch nochmal in diese Zeit zurückzugehen. Was hat das mit dir gemacht, als du jetzt diese Texte nochmal rausgeholt hast? Und das beamt dich ja wahrscheinlich auch nochmal zurück in diese Lebensphase bei dir. Was hat das ausgelöst?
Ja, es ist, ich meine, gut, es sind Stücke, die sind in einer gewissen Phase entstanden. Aber ich finde schon, wenn ich sie dann rap wieder, denke ich mir, oh ja, das hat natürlich alles auch einen Inhalt, der ist irgendwie zeitlich nicht begrenzt. Also Neophyta, der Song an meine Tochter, der ist immer ein Song an eine Tochter, ne? Immer ein Song an jemanden, den man, es geht um Lieben und Loslassen zum Beispiel. Also denke ich natürlich zum einen dann an meine Tochter, aber denke auch zum anderen, das Gefühl an sich ist zeitlos. Mhm. Und wenn ich dann mit denen rap, dann merke ich halt schon, sagen wir mal so, ich bin jetzt 52, glaube ich.
Ja, ich hatte auch nochmal nachgerechnet,
sowas, ne? Ja, genau. Und es ist natürlich so, in diesem Leben, das werdet ihr Kinder da draußen alle noch feststellen. Je älter man wird, desto weniger kickt ein. Desto weniger hat man das Gefühl, emotional von etwas bewegt zu werden, weil man doch so viel schon erlebt, gesehen, erfahren. Oder ne, der Verstand sagt einem ziemlich schnell, haben wir schon gemacht. Waren wir schon, ja, langweilt und so weiter. Und da, als ich dann diese Songs gerappt habe, habe ich gemerkt, dass auch dieses Gefühl durchbrochen wird und ich tatsächlich fast flennen muss bei meinen eigenen Texten und selber emotional berührt bin. Da kommt ein Auto.
Autoverkehr.
Erstaunlich.
Im Wald.
Ja. Komm her, Lu. Ah, der Chef.
Aber er darf.
Den habe ich heute Morgen schon getroffen.
Gut.
Mast aufstellen, sich. Strom.
Ah, okay. Ah, sehr schön.
Naja, gut. Hat der Sturm wahrscheinlich irgendwas umgelegt hier. Ja. Sonst fährt hier keiner in der Regel. Mhm. Na? Und wenn, dann kennt man es. Ja,
genau.
naja, also der Punkt ist, dass da eine Emotion aufkommt in mir, wenn ich mich mit diesen alten Stücken beschäftige, die mich doch nach wie vor bewegt. Mhm. Wo ich merke, dass das Stücke sind, die mir so am Herzen liegen, dass sie immer noch eine Resonanz erzeugen und mich das auf keinen Fall kalt lässt. Und das ist schön, ja. Weil Emotionen sind eine tolle Sache, da merkt man, dass man im Leben ist.
Ja, und ich finde auch genau diese Lebensphasen, und das fand ich wirklich so interessant, als ich dann auch mal meine Stationen gerade mit dir und mit den Fantas so durchgegangen bin. Gut, am Anfang kanntest du mich nicht oder die Fantas kannten mich nicht, sondern da habe ich euch natürlich dann 92 halt mit Dida und vier gewinnt erlebt. Und das war wirklich auch wieder so ein Schlüsselmoment. Da bin ich mit Freunden nach Berlin gefahren und auf dem ganzen Hinweg haben wir vier gewinnt gehört. Und kommen... mein bester Freund Peer wohnt halt damals in Frohnau und dann sind wir aber natürlich halt auch, klar, war gerade erst die Mauer auf, oh, wir fahren heute mal Oranienburger Straße, gucken uns mal das Tacheles an. Fahren zum Tacheles, haben wie gesagt die ganze Zeit Fanta 4 gehört, kommen am Tacheles, also das war damals so ein Kulturzentrum für die Menschen, die es halt jetzt nicht wissen, waren noch ziemlich verfallen, so richtig dieser Berliner Schick, wie man ihn sich so vorstellt damals nach der Wende. Und kommen dahin und zu dieses Brachland und sehen hinten steht ein roter Opel Kapitän. Und so, oh, was ein geiles Auto. Und mit Schriftzug. Und dann sind da noch Leute dabei. Dann sehe ich auf einmal eine Kamera. Und dann kommen wir dahin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das legendäre MTV-Interview war, geil. Was ihr gegeben habt auf
Im
Englisch.
Im Bunker, in unserem Opel Admiral.
Oder Admiral, genau. Ich weiß es nicht. Ja. Aufs Kapitän, Admiral, auf jeden Fall. Ein super, super Ding. Und dann habt ihr da dieses Interview gegeben. Und dann sind wir natürlich da einfach mal locker hin und wir waren auch aus dem Grund da, weil ein guter Freund von uns zu dem Zeitpunkt seinen 18. Geburtstag feierte und dann habt ihr Inge, so hieß er, also Ingemar, ein Autogramm gegeben, aber ihr hattet keine Karten mehr, sondern auf irgendwie eine Parkknolle. Und das war mein erstes Zusammentreffen, wirklich mit dir und euch. Dann haben wir noch gesagt, ja, heute Abend hier Party bei Inge, kommt doch vorbei. Und, ah, wir sind gerade schon ziemlich busy und weiß nicht, ob wir dann so abends im Huxleys gespielt habt.
Das kann sein. Aber,
also, ne, wenn du denkst, das war 1992 wirklich euer absoluter Durchbruch, yeah. Da bin ich euch zumindest das erste Mal über den Weg gelaufen. Wie denkst du über gerade diese Zeit nach, wo ja alles auf euch eingeströmt ist? Also, ist das
so crazy?
Ja.
Das war wirklich crazy. Aber ich erinnere mich, ich hatte hier letztens ein paar Leute auf dem Hof, natürlich unter strikten Corona-Hygienemaßnahmen. Und dann hat sich einer am Schluss vorgestellt, der Norbert, sagt er, du magst dich nicht erinnern, aber ich habe dich mal auf der Popcom getroffen, die noch in Köln war, ja. Die Musikmesse. Und da hast du zu mir gesagt, hey, komm doch mit, wir treten nachher noch auf dem Bizarre auf. Und dann bin ich mit euch in den Bus gestiegen und dann sind wir aufs Bizarre gefahren, da habt ihr da ein Konzert gehabt und danach hast du gesagt, hör mal, wir fahren jetzt weiter nach Nürnberg, willst du noch mit? Und ich habe sehr lang an diesen Moment in meinem Leben gedacht und dachte, was wäre wohl passiert, hättest du damals Ja gesagt. Vielleicht wäre mein Leben den Bach runtergegangen, vielleicht auf jeden Fall wäre ich heute woanders, als ich jetzt bin. Ich bin aber zufrieden mit dem, wie es ist. Insofern ein interessanter Punkt in meinem Leben. Und das hat mir auch nochmal, dann sagte er, und klingt jetzt wie eine Floskel, glaube ich, mal im Ernst, du bist immer noch so wie früher. Und das war so ein, weißt du, ich meine, ja, wir waren on top of the world, wir sind endlich Popstars, der ganze Wahnsinn, aber es hat uns doch nie davon abgehalten, wenn wir jemanden sympathisch fanden, so, hey, komm mal mit, komm, wir feiern, fahr ein bisschen. Ja. Und das, glaube ich, so waren wir und so sind wir immer noch.
Ja. Also das muss ich sagen, das fand ich wirklich schon klasse. Und dann ging es halt bei mir weiter, ich kam 1996 zu 1Live und wirklich die ersten Promi-Interviews, die ich gemacht habe, war das allererste mit Smudo. Der war damals nämlich an meiner Schule, wo ich Abitur gemacht habe, war er Pate für SOS-Schule gegen Rassismus.
Ja.
Und dann bin ich dahin und habe einen Beitrag für 1Live gemacht, habe also so Smudo kennengelernt, der mit seiner damaligen Freundin noch irgendwie da war, werde ich auch nie vergessen, hatte so einen alten, oder nicht so alten, eigentlich schon relativ schicken Benz irgendwie fuhr dann da irgendwie vor und das Mädel war irgendwie von Viva eine Redakteurin. Also auf jeden Fall Das war, oder bei euch wahrscheinlich ja auch, diese Zeit mit Viva und auch dann 1Live in Köln, wo ihr eigentlich fast gewohnt habt, so ungefähr.
Ja, ne? Ja, die Erfindung von, das war ja bei MTV zu laufen, ja, ne, als deutsche, ja, Band. Das war ja schon ein ganz großes Ding, weil MTV war ja der Rahmen zur großen Welt, sag ich mal, das Fenster, ja, zur internationalen Musikwelt. Bei uns gab es ja im Fernsehen nichts außer Formel 1 und eine Musiksendung mit, ne, diversen, mittlerweile auch toten oder bekannten Moderatoren. Ja. Und dann kam Viva als deutsches Musikfernsehen. Und da waren wir, glaube ich, das erste Video, was lief und so. Also da war schon, das hat uns natürlich alle eng verbunden. Ich habe ja Nils Bogelberger, der mit mir hier gewohnt, einer der Moderatoren, und Heike Makatsch, und man kennt sie natürlich, man hat sie kennengelernt damals, Tobi Schlegel, der jetzt als Rettungssanitäter immer noch, hervorragende Wahl, Herr Schlegel, gut so.
Ja,
Menschen helfen ist das größte Ziel, was man haben kann.
Ja, macht auch einen Podcast. Auch.
Ja, genau, sehr gut. Muss auch auf diese Zustände hinweisen, weil unser Pflegepersonal echt, sehr, wir brauchen es und, glaube ich, schätzen es zu wenig.
Ja.
Naja, also das ist natürlich eine lustige Welt, die sich da aufgetan hat.
Aber war das wirklich, also wenn man jetzt zum Beispiel dann auch eure, ich hatte es damals als VHS-Kassette, was geht ab, euer Zusammenschnitt, das sah ja schon wirklich sehr so nach Sex, Drugs und Rock'n'Roll aus, also die Phase. Also ihr habt schon auch es dann ein bisschen aufgekostet.
Ne? Na, natürlich haben wir es krachen lassen. Ja klar, also im Rahmen der deutschen Möglichkeiten. Ja, um Gottes
immer
Willen.
Immer im Rahmen des Gesetzes.
Immer im Rahmen, naja, am Rahmen des Gesetzes entlang. Nee, aber also wirklich schlimm war es ja nicht. Trotzdem, natürlich haben wir gefeiert und wir waren jung und hatten das Geld.
Ja, also wann hast du wirklich, also Geld ist ja durchaus dann halt auch ein Thema, wenn dann wirklich auf einmal halt so eine Major Company halt irgendwie vorbeikommt und man merkt halt so, oh, das zweite Album geht hier richtig durch die Decke, dann ist auf einmal Geld da. Wann war das zum ersten Mal zum positiven wirklich ein Thema für dich, dass du gesagt hast, ja, okay, dann kaufe ich mir das halt auch. Aber wann kamen auch die negativen Seiten?
Nee, also die erste Erfahrung mit Geld war eigentlich die, dass wir einen riesen Erfolg hatten schon und natürlich noch gar kein Geld verdient. Mhm. Weil bis du deine Plattenverkäufe wieder reinkriegst von der Plattenfirma, vergeht ja gerne mal ein Jahr. Mhm. Und in dem Jahr, als die da durch die Decke ging, hatten wir noch nicht das Gefühl, wir waren reich, aber wir waren erfolgreich schon mal. Und das mündete dann damit, dass unser Manager Bär uns ein Gefühl geben wollte, für dass wir es jetzt geschafft haben. Und jedem von uns einen Koffer mit 50.000 Mark drin überreicht hat, quasi.
Das ist schon mal geil.
So, jetzt seid ihr reich. So ein kleiner Alu-Koffer. Ich habe ihn heute noch, mittlerweile ist mein Kleingeld drin, wo mein Sohn, als er noch jünger war, gesagt hat, du bist doch reich, Papa. Ich sage, naja, also Reichtum ist nur relativ. Nee, du bist doch reich. Was willst du denn jetzt hören? Ja, du hast doch einen Koffer voller Geld. Ich sage, ja, okay, das sind wahrscheinlich 37,20 Euro drin. Aber okay, es ist viel Münzen, es ist schweres Geld. Also, so ähnlich war dieses Reichtumsgefühl damals auch.
Alle dachten, wir wären reich. Wie lange haben die 50.000 denn gehalten?
Oh je, oh je. Nicht sehr lange bei mir. Ich habe es meist an meine Freunde verliehen, die danach dann auch nicht mehr meine Freunde waren.
Ja,
nein, das stimmt nicht. Aber
dann
merkt man, genau. Ja. Ja, daran merkst du sehr schnell, dass Geld die Freundschaft auf eine Probe stellt und dass das komische, das verzerrte Leben plötzlich, oder sagen wir mal, die verzerrten Bankkonten, für manche einen Unterschied machen. Mhm. Für die guten Freunde eigentlich nie, Gott sei Dank. Mhm. Und irgendwann habe ich auch gelernt, Geld verleihen macht mich sehr unglücklich. Wenn ich Menschen helfen will und sie brauchen das wirklich, dann gebe ich es ihnen. Mhm. Aber ich sehe es dann persönlich für mich nicht als geliehen, sondern als geschenkt. Und wenn die denken, sie müssen es mir zurück oder können oder wollen, ich vergesse es dann immer sofort. Das Beste für mich, wenn ich das direkt ausblende. Einfach so, ja, nimmer dran denken. Aber insgesamt, wenn man es benutzen kann, um anderen zu helfen und für eine gute Sache einsetzt, dann ist es ja auch schön, wenn man das machen kann. Das ist ja dann eine Freiheit, die einem Geld gibt.
Wir können gerne auch gleich noch mal über dein Engagement bei der Til Schweiger Stiftung sprechen. Da bist du halt auch involviert. Aber ich würde gerne erst noch mal wirklich auf dieser Zeitachse so ein bisschen bleiben.
Entschuldigung, denn, wie lange hat der Koffer gehalten? Ein Anruf bei Til Schweiger. So lange hat der Koffer gehalten. Ja. Til, wir müssen was machen. Ja, was denn? Ja, weiß ich nicht. Schick, ja, der kommt noch in meine Stiftung. Okay, wie viel? Okay. Ja, was willst du geben? 50.000, okay, ciao. Scheiße, Mann. Aber für einen guten Zweck.
Ja. Denn ich war auch, du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber ich war damals dann auch bei deiner Wohnungsauflösung in Stuttgart, als du da wirklich einen öffentlichen Flohmarkt gemacht hast. Jeder konnte vorbeikommen und du hast einfach mal alles verkauft, was wirklich nicht nied- und nagelfest war. Denn du wolltest danach halt, das war schon der Plan, war klar, du wolltest danach in dein Wohnmobil ziehen.
Ja.
Also ich denke, das war schon da klar,
ja,
ne,
ja,
zu dem
klar.
Zeitpunkt.
Alles weg, was kann, ne? Mal sehen, wie wenig man braucht.
Und da hast du, ich glaube, den original geschriebenen, handgeschriebenen Text von Tag am Meer, ich glaube, der ging für also einen relativ kleinen Betrag.
Jetzt tut's weh. Ich dachte bis gerade, ich hätte den noch in der Schublade.
Ich meine, mich daran erinnern zu können. Und ich bin mir sicher, ich habe auch noch irgendwelche Mitschnitte von diesem legendären Tag. Und das wollte ich damit eigentlich sagen, dass ich dann wirklich ja auch eure Karriere eigentlich immer begleiten durfte und dann halt speziell auch dann deine als Solo Künstler, denn das war, muss ich sagen, für mich dann wirklich halt auch ein Highlight. Das Foto habe ich dir jetzt noch mal kurz vorher geschickt, als ich dann wirklich mit dir in deinem Wohnmobil, ich glaube 2 oder 3 Nächte war ich auf jeden Fall mal wirklich mit dir, um dieses Leben auf der Straße dann halt auch mal mitzuerleben.
Sag mal, wir waren doch mit Dr. J am See, warst
du da auch? Genau, am Nacktbadesee. Yeah. Also es gibt sogar Fotos von dir, Thomas, die in meinem Archiv sind.
Ja, jede Menge wahrscheinlich, nicht nur in deinem Archiv. Wir haben uns überlegt, jetzt zur 30-Jährigen, weil wir sind ja alle älter geworden, ne? Und irgendwann sagt meine Frau, du musst ihn nicht immer nackt machen bei Krieger. Doch, das muss ich. Und da haben meine Jungs gesagt, mach dich einfach unrum nackt in Zukunft. Statt obenrum. Aber nachdem ich jetzt seit über einem Jahr jeden Tag trainiere, außer sonntags, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich mich nach wie vor obenrum nackig mache.
Ja, ich meine, das war zum Beispiel auch wirklich ja immer eine Sache, dadurch, dass du dich obenrum nackig gemacht hast. Du hast schon immer, du warst immer schon in Sachen Fitness sehr unterwegs,
ja,
ne?
Ja, genau. Nie so konsequent wie jetzt wirklich in den letzten 14, 16 Monaten. Aber das ist auch Pandemie geschuldet und meinem verrückten Nachbarn, der halt einfach 19 ist, kein Körperfett hat und jeden Tag zum Pumpen kommt.
Und
der
hat mich,
bist du verdammt nochmal, Lukas, du, ich mach jetzt mit. Seitdem trainieren wir halt täglich. Aber ja, war wohl. Wobei das Lustige ist ja, ich hatte halt früher auch wenig Körperfett. Ja, wenn halt ein schneller Stoffwechselverbrenner.
Und dich immer gut ernährt hast, vor allem ohne Fleisch.
Nur, genau, schon lange, sehr lange vegetarisch unterwegs. Und dann hatte ich aber trotzdem, ich hatte auch starke Akne und war eigentlich nicht so stolz auf meinen Körper oder so. Hey, look at me. Aber genau das habe ich mir dann irgendwann gesagt. Ich habe gesagt, scheiß drauf, jeder ist, wie er ist. Darf sich da nicht schämen und vor allem bei so einem emotionalen und
Tiefen,
ja, so ein richtungsweisendes Stück wie Krieger, hatte ich auf der Bühne einfach das Gefühl, die Kleidung stört, das muss alles weg. Ja. Ich bin auch, wenn ich einrappe im Studio, habe ich immer nichts an, weil das die direkte, ich weiß auch nicht, da ist nichts dazwischen, so fühlt sich das an.
Ja,
und damit habe ich dann angefangen, mich nackt zu machen. Das hängt mir jetzt nach, natürlich bis an mein Lebensende.
Aber das war ja auch genau die Zeit, bevor du in ein Wohnmobil gezogen bist, wo du dich halt wirklich als Erster so richtig großflächig tätowiert hast.
Ja,
lassen.
Richtig.
Also zu dem Zeitpunkt kamen so die Ersten hier mit ihrem Delfin auf der Schulter oder so und dann hast du es eher wirklich schon jetzt hier
ich warte den, mal hier, Flügel, Tribal-Flügel
und auch hier in der Lendengegend.
Ja, also alles rundum einmal. Ja, auch
schon,
eben um dieses, eigentlich hast du Komplexe wegen deinem Körper und ne, hast du Akne, Narben auf den Schultern, auf dem Rücken, sagst du, okay, da steche ich jetzt was drüber, um so ne, wie eine Kriegerrüstung, wie eine Rüstung, wie jemand, der auch aus der Schlacht seine Narben trägt und sagt, hier, das ist Teil meines Lebens, das ist Teil meiner Geschichte. Und da bin ich fast schon stolz drauf, weil das alles hat mich hier hingebracht. Das ist ja was wenn man richtig auf sein Leben zurückschaut, meine Damen und Herren, ist genau das, der Sinn der Sache. Egal, wie viel Scheiße passiert ist, es hat dich hier hingebracht. Und selbst wenn du jetzt denkst, du bist irgendwie nicht an dem Punkt, wo du sein könntest, aber du bist am Leben, weil du hörst das, was ich gerade sage. Und das ist schon mal besser, als hätte auch anders laufen können.
Hast du viel Scheiße erlebt?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ich bin, glaube ich, ein Glückskind, sage ich mal. Ich habe einen Tsunami überlebt.
Das stimmt.
Ja,
das ist,
ich hatte einen 2004, genau, in Thailand.
Du warst über Weihnachten da und das war am ersten Weihnachtstag, richtig?
Richtig. Ja. Und es hat uns voll erwischt vom Strand. Mich, meine Tochter damals 1,5, meine Frau Und wir haben alle drei überlebt und sind 4,5 Kilometer ins Landesinnere gespült worden. Also da war echt was los. Und da wäre Sterben auch sehr einfach gewesen. Trotzdem würde ich das nicht als traumatisches Erlebnis beschreiben, sondern eher als ein Wunder, ja, dass wir alle drei überleben durften. Das war fast schon so ein Zeichen. Jetzt wird's geil matschig, oder das?
Sehr gut.
Das war ein Zeichen wie bei Pulp Fiction. Ja. Was ist ein Wunder? Wenn Gott persönlich eingreift. Ja. Ja, aber meine Zeit war noch nicht gekommen.
Aber seid ihr in dieser Flutwelle auseinandergerissen worden?
Ja,
oder seid
sofort.
Ihr wirklich,
wir sind sofort getrennt worden. Ich habe gesehen, wie meine Frau eingeklemmt zwischen einer Hängematte und so einer Überlandkabeltrommel, die sich in meine Frau, also das lässt sich jetzt schwer beschreiben, aber auf jeden Fall habe ich sie, in meinen Augen ist sie dort, also ich habe sie sterben sehen. Und wie durch ein Wunder hat auch sie überlebt, weil das Wasser sie über diese Hängematte gedrückt hat mit dieser Kabeltrommel und sie dann auch. Und wir sehen uns wieder quasi 4,5 Kilometer weiter und sitzen so 20, sie auf einer Palme und ich auf so einem Trümmerhaufen 20 Meter voneinander entfernt.
Und wer hatte eure Tochter?
Ich, in meiner rechten Hand.
Ja, unglaublich. Ja. Also ich meine, das macht mit Sicherheit etwas mit einem, aber dann halt auch als Familie, oder?
Oh ja, also, das ist ein zweiter Geburtstag. Ja. Aber trotzdem war es keine schöne Zeit danach, weil natürlich doch das Trauma auch ein bisschen, wie soll ich sagen, also für meine Frau sind wir beide ja auch gestorben. Sie hat uns da wegschwimmen sehen und dachte auch nicht, dass wir das überleben. Gerade auch unsere Tochter und so. Und die Zeit, in der man dann in der Ungewissheit und glaubt, man hat seine Liebsten verloren. Sowas hinterlässt natürlich auch Spuren.
Und du hast auch erst sehr spät darüber gesprochen und das öffentlich gemacht. Ist das richtig?
Ja, ist richtig. Ich hatte, glaube ich, als wir dann zurückkamen, das Glück ein paar Tage später, dank der großartigen Hilfe von den Fluggesellschaften, dann direkt zwei Tage später ausgeflogen worden, nachdem wir über die Berge geflohen sind und dann auf der anderen Seite zum Flughafen uns durchgeschlagen hatten. Und dann kommst du heim und dann liegt da die Bildzeitung und dann ist irgend so ein Promi. Von unserer Villa aus konnten wir die Welle wunderbar sehen. Ich denke, aha. Es ist jetzt nicht die Zeit, sich ins Rampenlicht zu rücken und so zu. Guckt mal, ich habe den Tsunami überlebt. What the fuck, ey. Das ist eine sehr private Sache. Ja. Trotzdem, ich erzähle ja auch in meinem Privatleben. Irgendwann habe ich davon erzählt. Ich will es jetzt nicht geheim halten, aber ich wollte es auf keinen Fall an die große Glocke hängen. Ja. Das ist ekelhaft, finde ich, gegenüber auch den ganzen Opfern, den Verlusten, dem Verheerenden, den so viel Tod. Mama, wie sieht das hier aus? Was ist hier los?
Die Waldarbeiter durchflügen den Forest.
Ja, aber echt, mit der guten John Deere, oh, ich bin neidisch. Guck dir das an. Ja,
das ist Männerspielzeug das vom sind, Feinsten,
oh,
ne?
Darf ich auch mal? Ja, Mann.
Und ich habe noch gedacht, sind weiße Turnschuhe heute richtig?
Dein Tennis-Outfit hast du da eingelassen.
Ah, zum Glück.
Boah, der zieht sich jetzt die Kette drauf, das will ich sehen.
Okay. Guck mal, da weißt du direkt Bescheid. Weil nur damit kommt er hier dann die Berge hoch.
Ich schätze auch, ne?
Wow.
Gut, der Waldboden ist noch ein bisschen feucht.
Ja. Ja, ich meine, vor 2 Wochen lag hier wahrscheinlich noch Schnee und es war auf jeden Fall minus 10, minus 15.
Also wir
auch,
hatten
ne?
Eigentlich hatten wir den traumhaften letzten Wintereinbruch, weil ich stand noch bei 6 Grad und Sonne bei mir im Garten und habe auf meine Betonfläche, die ich da habe, eine Folie gelegt, mit Dachbalken an der Seite erhöht und habe da Wasser drauf laufen lassen. Weil ich jedes Jahr versuche, meinem Sohn eine Eisbahn zu gießen. Und dann stehst du, das hat 6 Grad, scheint die Sonne und sprenkelst deine Betonfläche und denkst, sag mal, was mache ich hier? Hast aber auf der Wetter-App morgen minus 8 Grad. Das kann nicht sein. 2 Tage später war das Ding durchgefroren, hat gehalten bis letztens.
Super.
Innerhalb 2 Tagen war es getaut, muss weggemacht, fertig. War eine Top-Saison. Eine Woche lang Eiskunstlauf.
Super. Und jetzt kann er den doppelten Rittberger.
Ja, gerade noch den doppelten Rittberger geschafft und jetzt schon wieder in die Sonne liegen.
Oh, Mann.
Das ist wie Gletscherskifahren oder so. Im Bikini, gerade noch im Schnee und jetzt am Pool mit einem Drink in der Hand.
Oh, Wahnsinn. Ja. Wollen wir noch kurz auch über Jenny Elvers noch sprechen? Oder ist das Thema vorbei? Weil das war damals, warst du
ja,
nämlich auf der Bild-Zeitung, auf der Titelseite.
Da saß
ich nämlich neben dir.
Das
war in dem Wohnmobil.
Da habe ich mich da auch aufgeregt, genau, dass sie schreiben, Jenny liebt diesen Rapper. so eine Unverschämtheit. Dieser Rapper hat einen Namen.
Das aber, ich glaube, nee, genau, als wir uns dann getroffen hatten, das war nämlich auch wieder nach der Popcom beziehungsweise nach dem Ringfest, wo du aufgetreten bist, wollte der Heiner Lauterbach auf die Schnauze hauen.
Richtig.
Das war genau
die Zeit. Da hatte ich mir noch zwei weibliche Bodyguards geholt, um gut auszusehen, wenn ich aufs Maul kriege. Dann hatte ich Jahre später das Beste überhaupt irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, da waren wir in einem, doch, ich glaube, wir waren in Berlin hinterm Brandenburger Tor in dem, in irgendeinem, ich weiß auch nicht warum, ne, mit dem Fantas. Und dann nimmt mich einer so zur Seite und sagt, du übrigens, ey, ich wollte mal sagen, ich war übrigens damals der Reporter, der Heiner Lauterbach interviewt hat. Und der hat es so gar nicht sagen wollen, sondern ich habe zu dem gesagt, hör mal, wenn das einer mit meiner Frau macht, dann würde ich aber in die Fresse hauen. Und hat der Heiner, na eben, ja. Und daraus haben die Schlagzeile gemacht. Das heißt, in Wirklichkeit, da muss man ja Heiner Lauterbach in Schutz nehmen, ist er überhaupt kein
Schläger.
Asozialer Schläger, sondern die gemeinen Medien haben es aus ihm gemacht.
Ja. Gut, ich glaube, dass
wir haben, also es gab keine körperlichen Auseinandersetzungen.
Und du hast ihn auch wieder
am Ende ist er, glaube ich, sehr glücklich jetzt in seiner laufenden Beziehung. Jenny hoffentlich auch und ich doch durchaus auch. Also alles gut, alles gerade noch mal gut gegangen.
Knapp vorbeigeschlittert.
Aber
ja, hätte
wirklich
auch dein Leben wieder eine ganz andere Wendung nehmen können.
Oh, das kann sein. Guck mal hier, 7500 Schritte haben wir bereits gemacht.
Okay, ja, wunderbar. Ich könnte jetzt auch mal gucken, wie lange wir schon sprechen. Aber wir gehen jetzt um den Vulkan einmal rum. Ist das richtig?
Nee, ich habe die faule Route genommen.
Ah, okay.
Du bist ja auch, weiß ich, wie du trainiert bist gerade.
Noch geht's.
Wir sind jetzt gleich wieder oben und dann sind wir quasi in einer Viertelstunde sind wir daheim.
Okay.
Wenn du willst, machen wir das nochmal. Sonst können wir auch das Quad nehmen.
Richtig, da bist du ja auch unterwegs. Aber ich denke mal auch, E-Mountainbike ist aber schon auch eine Sache.
Oh, ich habe ein E-Mountainbike, ich habe eine Crossmaschine mit Elektromotor. Da fährt mein Nachbar immer mit rum jetzt. Muss ich einen neuen Akku kaufen für ihn.
Super. Naja.
Ja, das machen wir gerne. Support your neighbor.
Ja,
ja natürlich. Also das ist ja, eigentlich ist es ja ein... ein Offenbarungseid, ein E-Mountainbike zu haben.
Ja.
Aber wenn man es mal hat, hey, das ist so unglaublich geil.
Ja.
Weil du fährst halt die Trails auch hoch jetzt.
Genau.
Ne?
Ja. Und das mit ist mein... Spaß, mit einem Grinsen im Gesicht.
Ja.
Also ich bin letztes Jahr im April auf den Zug aufgesprungen.
Yeah.
Und dann, das war halt der erste Lockdown. Ich bin jetzt wirklich noch nicht ganz ein Jahr, fast 3.500 Kilometer gefahren.
Respekt.
Allerdings eine Fahrt führte mich auch relativ nah hier an deiner Heimat vorbei. Denn ich war dann mit der Familie wollten wir eigentlich wirklich einen großen Amerika-Urlaub machen, hatten da schon 4 Wochen eingeplant und dann, klar, Corona.
Ja.
Und dann sind wir mit dem Fahrrad von der Tür los und sind an Köln vorbei, nach Aachen und dann die Fennbahn entlang, Monschau. Und dann kam aber eine Warnmeldung für Luxemburg, dass da halt irgendwie wieder Einreisestopp ist. Und dann sind wir nach Gerolstein.
Nee. Und dann den Zug.
Und dann, nein, und dann das Kühltal runter nach Trier.
Oh.
Und dann die Mosel runter nach Koblenz und dann den Rhein und wieder zurück. Also von Tür zu Tür. Also das, und ich gebe zu, die Kinder haben dann auch ein E-Bike bekommen.
Sehr gut, ja, das will ich auch unbedingt.
Ja, also die haben es geliehen bekommen. Also
mein Sohn, wenn der mit dem Fahrrad neben uns her fährt, während wir joggen, hat er schon nach dem ersten Berg keinen Bock mehr.
Ja. Aber dann waren es, glaube ich, so bis Gerolstein sind es 40 Kilometer von hier oder 30?
Ja, so 30 würde ich mal sagen.
Aber auf jeden Fall, mein Akku hätte nicht mehr gereicht. Deshalb, ich dachte, komm,
boah, große Runde,
das nächste Mal rufe ich an, wenn ich hier wirklich in der Nähe bin. Aber das Kühltal darunter, wunderschön. Also muss
die
ich
Eifel
sagen,
ist eine herrliche Gegend,
ist wirklich.
Also landschaftlich. Und wir haben jetzt natürlich auch, früher war das echt ein Regenloch.
Ja.
Das Klima hat sich geändert, das merkt man auch hier. Wir haben viel mehr Sonne, wir haben dann eben auch, wie du ja gerade richtig vorsagtest, wie viel Grad? 4 Grad weniger als Köln, was im Sommer echt
angenehm ist.
Sehr angenehm ist.
Ja.
Insofern ist es eine tolle Gegend, um zu leben.
Und im Winter kriegst du nämlich hier zugefroren und in Köln sind sie noch irgendwie in der Pfütze spielen da.
Köln.
Ja. Ja, es ist wirklich schön, muss ich sagen. Also auch die Fahrt jetzt hier hin, also dieses leicht geschwungene Land, das hat wirklich sowas von Toskana. Also
es hat immer wieder diese Höhen und Täler, ne? So leichte Erhebung und dann hast du diese Mischung aus Wiesen und Wald.
Ja.
Das ist toll, finde ich auch.
Wunderschön.
Siehst du so 3 Täler im Panorama hintereinander und manchmal liegt der Morgennebel dazwischen. Boah.
Ja.
Ein Traum.
Und du weißt es auch wirklich immer noch zu schätzen, wenn du hier durch die Landschaft gehst, fährst, mit deiner Crossmaschine fährst.
Wirklich. Also ich war gestern noch beim Baustoffhändler und musste dann alle Fenster unten, mein Hund hängt den Kopf aus dem Fenster, die weißen Haare wehen durchs ganze Auto, weil der harrt zurzeit so wahnsinnig. Und dann musst du einfach nur breites Grinsen und denkst, Alter, sorry Leute, aber das Leben ist geil, auch in diesen Zeiten.
Ja, das muss man sich dann einfach wirklich auch immer wieder sagen. Andererseits weiß ich natürlich halt auch von Freunden, Bekannten, die in Köln in einer 2-3-Zimmer-Wohnung wohnen. Das sind dann ein bisschen andere.
Das sind andere Optionen, ja. Und natürlich auch habe ich ja das Glück, dass meine finanziellen Nöte nicht da sind. Ja. Momentan noch nicht. Wie viele Jahre das noch dauert.
Je nachdem, wie viel Geld du noch verschenkst. Und
ganz genau, was ich noch alles anbauen will in meinem Haus. Ja, Geld ausgeben kann man schnell, einnehmen kann man es, kann ich es gerade nicht so schnell. Aber wir haben die Gnade der frühen Geburt, wie du ja gerade auch in unserer Historie zeigst. Wir kennen uns ja schon so lang. Ja. Fantas hat ein 30-jähriges jetzt, werden es noch haben, aber vielleicht sind wir dann schon 35. Also das ist auch eine Zeit, die wenige Bands, sag ich mal,
Auf dem Niveau und ich meine auch hatten. Dann jetzt halt nochmal so eine Single wie zusammen mit Clueso, die dann wirklich nochmal so durch die Decke geht. Also ich meine, das sind natürlich wirklich dann auch nochmal Geschenke. Ne? Also ich meine, für die man natürlich arbeitet, also klar, es kommt ja nicht von irgendwo her.
Ja, aber das war schon nochmal echt eine große Nummer. Ja. Und das Geilste war ja dann auch, dass dann die WM, EM, was kam? Irgendein Fußball, ich bin kein Fußballfan, aber irgendein Fußballereignis war ja.
Genau.
Was war's?
Ich muss jetzt echt überlegen. Das war, glaube ich, die WM. Wie lange ist der Song her? Drei Jahre?
Jetzt fragst du mich sowas.
Ist jetzt dieses Jahr EM gewesen?
Ja, vielleicht schon zwei.
Egal, es war auf jeden Fall passend zur Fußballzeit.
Es war ein großes Event, wo Jogi Löw noch im Fernsehen sagte, wir können Historisches schaffen. Ja, nämlich zweimal Weltmeister werden. Genau so war es doch, oder?
Genau,
es war die Welt. Und dann sind wir in der Vorrunde rausgeflogen. Das ist das erste Mal in der Geschichte des Fußballs Deutschlands.
Mit dem Song zu tun,
das war also auch historisch. Er hatte recht gehabt. Aber ins Negative. Ja. Und wir spielen noch auf einer Veranstaltung, wo wir vorher noch ein Spiel übertragen und mit den ganzen Leuten das Spiel gucken. Und es war dann noch Toni Kroos, der gerade noch irgendwie den Sieg für Deutschland geholt hat. Kurz bevor er auf die Bühne kam, sah nämlich so aus, als würden wir verlieren. Und dann, oh Gott, wenn wir jetzt verlieren, wir gehen dann danach da raus. Alter, da ist ja die Stimmung sowas von im Eimer. Und dann haben wir noch gewonnen und am nächsten Tag die Schlagzeile. Wir sind zusammen groß mit KROSS, ich glaube, so schreibt man ihn. Ja. Den Toni. Ja. Und das war sowas kriegst du natürlich, kannst du dir nicht kaufen. Ja? Da wirst du auch noch der Song zur WM für die deutsche Mannschaft. Und dann fliegt die in der Vorrunde raus. Das ist so, wie sie am 6. im Lotto. Aber 4.369.000 andere auch. Gibt also 1 Euro, mein Herr. Vielen Dank. Das war also ein bisschen, man hat es halt nicht in der Hand. Trotzdem war das ein ganz toller Song. Und Gott sei Dank nicht nur auf die WM gemünzt, sondern eben auf den Zusammenhalt. Der jetzt auch wieder eigentlich, haben auch schon viele angerufen und wollten ihn haben, in der Corona-Krise. Wir machen zusammen Zusammenhalt. Aber er ist ja geschrieben auf Freundschaft, auf natürlich auch uns, die Band, auf dieses gemeinsame Ding, was wir auch mit unseren Fans haben. Insofern mehr als die Fußballhymne, Gott sei Dank.
Ihr hattet mal eine Phase, als ich mit euch dann so gesprochen habe, da kam so ein bisschen durch, wir sind halt eine Zweckgemeinschaft, klar, waren wir mal Freunde, aber so richtig dicke Freunde sind wir nicht mehr. Hat sich das jetzt auch im Alter eher wieder wirklich in eine tiefe Freundschaft entwickelt?
Ja, wir bezeichnen uns ja gerne als Familie. Und das ist so ein bisschen wie, obwohl wir uns gegenseitig rausgesucht haben, das stimmt, du kannst ja deine Familie natürlich nicht raussuchen, ist es aber, auch wenn du deinen Bruder oder deine Verwandten, deine engsten Verwandten nicht so oft siehst, ist man trotzdem verbunden miteinander. Und ich denke schon, dass wir uns, die Aussage, die du gerade getroffen hast, trifft momentan nicht zu. Nee, wir verstehen uns, wir befinden uns schon enger oder wieder näher zusammen, als vielleicht mal war zwischendrin. Aber dadurch, dass jeder sein eigenes Leben hat und man doch durchaus eigenständig agiert jeden Tag, sind unsere Treffen und unser gemeinsames Schaffen spärlich gesät. Auch durch Corona. Jetzt demnächst wollen wir uns in Berlin treffen, um an neuen Songs weiterzuschreiben. Das gehe aber auch schon mit gemischten Gefühlen hin.
Wegen Corona jetzt?
Ich will eigentlich nicht hinfliegen. Ja. Vielleicht muss ich das Auto nehmen und dann was ist mit Hotel? Also es ist alles ein bisschen komisch gerade. Gut, vielleicht haben wir bis dahin auch wieder Lockerungen am Start. Aber sonst reden wir natürlich viel mit in Telcos und über Videocalls miteinander.
Geht es da auch schreiben um kreative uns. Dinge oder sind das eher dann so Business und Tourpläne oder sowas?
Ja, hauptsächlich Business, ja. Das stimmt. Ja. Im kreativen Prozess ist es wirklich besser, man trifft sich, ja. Man hängt zusammen rum. Man wirft sich Zeilen an den Kopf oder philosophiert über mögliche Songtexte oder Songs. Das geht schwer, sage ich mal, übers Internet.
Wie blickst du dennoch wirklich jetzt in die Zukunft? Wie stellst du dir jetzt allein das Jahr 2021 vor?
Also ich persönlich glaube, dass wir dieses Jahr echt noch uns mehr oder weniger im Lockdown befinden werden. Ich glaube, dass wenn wir Glück haben, die Impfung weiter fortschreitet, wir irgendwann mal an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, jetzt man kann die Lockerung Schritt für Schritt lockern, also aufheben. Jetzt haben wir aber die Mutationen am Start, ne? Die kann uns natürlich genauso die ganze Statistik versauen und das wäre natürlich verheerend. Wir sind ja jetzt schon, ich habe jetzt letztens mit einem Wohnmobilhändler gesprochen, einem Wohnmobilhersteller, den ich gut kenne. Und der meinte, wir sind ja seit 12. Dezember im Lockdown. Das war mir gar nicht so bewusst. Für mich ist der ja quasi schon viel länger, der Lockdown. Aber also mein persönlicher beruflicher Lockdown geht ja jetzt auch schon über ein Jahr. Trotzdem, die seit 3 Monaten haben die ganzen Läden zu. Alter, was eine Katastrophe. Und dann gibt es natürlich viele Diskussionspunkte, wo ich auch sagen kann, warum haben Baumärkte zu? So können die Leute doch wenigstens zu Hause vor sich hin arbeiten, dann werden sie nicht verrückt, da haben sie was zu tun. Und das unfaire Verhältnis zwischen ja, was Klamottenläden oder eben Autohäusern, die sagen, bei uns ist der Verkaufsraum so groß, bei uns sind so selten Leute da, aber wenn die nicht kommen können und sich das Auto angucken, dann kaufen sie es auch nicht. Also da kann man natürlich auch nicht alles richtig machen, weil das auch das erste Mal ist, dass wir so eine Situation selbst erleben. Und dementsprechend möchte ich jetzt auch keinem die Schuld geben oder sagen, die machen irgendwas falsch. Es wird wie immer was falsch gemacht, aber auch vieles richtig, finde ich. Und ich denke, dass das Leben 2022 zurückkommen könnte oder vielleicht sogar wird. Bin ich ein bisschen positiver als jetzt in diesem Jahr. Aber ich muss sagen, ich hatte eigentlich die Krise vor Corona, weil da waren so 12.000 Wissenschaftler, die so eine Petition unterschrieben haben, in der sie sagen, in 30 Jahren ist das Klima am Arsch und die Welt am Ende. Ja. Und es war für mich echt so, Alter, 30 Jahre. Ich möchte ja nicht sagen, ich habe es schon immer gesagt, aber die Umweltverschmutzung und die Vernichtung unserer Ressourcen der Erde geht ja weiter. Und wir Menschen sind anscheinend in diesem Bereich sehr wenig lernfähig und tun uns da sehr schwer mit einem radikalen Kurswechsel, der aber nötig ist, um das Ende, ja, um es mal so zu nennen, abzuwenden. Und da hat uns jetzt Corona auf jeden Fall mal irgendwas gezeigt. Ja. Ob das jetzt danach doppelt so schlimm weitergeht, weiß ich nicht. Ja, das mag nur ein temporärer Effekt sein. Aber wir sehen als Menschheit hier, dass unser Verhalten nicht unbedingt immer so weitergehen wird.
Naja, aber ich meine, deine Kinder wachsen doch wirklich so ländlich auf, wie man es sich nur wünscht, oder? Sind die
ja,
auch permanent
ob sie sich
nur
das wünschen, weiß ja, ich nicht, okay. Weil du hast natürlich hier, mein Sohn hat eigentlich ziemlich genau einen Kumpel im Dorf, weil es halt auch nicht mehr gibt. Mhm. Ja, da hast du in etwas im größeren Dorf vielleicht schon mehr Möglichkeiten. Ja. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Natürlich wachsen Kinder genau mit dem auf, was sie haben. Kennen ja wenig Vergleiche und sagen nicht, ja, Moment mal, in Berlin ist aber, das ist, in Berlin hast du ja andere Probleme vielleicht. Aber das Dorf ist eigentlich ein Tick zu klein, um wirklich sozial, wie soll ich sagen, es ist schon ein bisschen sehr, es ist sehr klein.
Ja.
Mir gefällt das gut.
Naja, ich meine, auch das weiß ich noch, als du hier wirklich hingezogen bist, hast du ja erstmal das ganze Dorf halt eingeladen und hast halt einen Tag der offenen Tour gemacht, damit die ja doch wussten, was für Freaks hier jetzt wirklich nebendran
hat. Die Angst wohnen. Zu nehmen.
Ja, aber ich meine, klar, natürlich jetzt nach 20 Jahren wirst du wahrscheinlich bald Bürgermeister, oder?
Oh, es gibt hier einen Ortsvorsteher, so weit könnte ich es bringen bis zum Ortsvorsteher. Die haben mich letztens, nämlich schon Jahre, haben sie mich in einen Verein geholt hier. unser Dorf soll schöner werden. Da bin ich aus Versehen reingerutscht, habe mir dann 10 Jahre lang überlegt, wie ich da rauskomme. Und jetzt bin ich einfach Vorsitzender geworden. So, also gut, dann bin ich jetzt halt der Chef von dem Laden. Und dann so, ja, endlich macht's einer.
So, und was tust du?
Einmal im Jahr beim Dorffest, das ist letztes Jahr nicht stattgefunden, halte ich eine flammende Rede auf die Einheit und den Zusammenhalt. Ja, wir wunderbar. Sind wie ein gallisches Dorf.
Siehst du, das sind die kleinen Schritte zum Politiker.
Ja, ich glaube
also,
auch.
Von daher,
nun, ja. Guck dir die Position und die Arbeit unserer Politiker momentan an. Ja. Da willst du nicht tauschen. Ja. Sorry, aber da habe ich echt, puh, ja, das vor. Ist ja, das ja. ist wirklich, ein, komm ja. und wir gehen schwimmen.
Endlich.
Das ist wirklich harte Arbeit. Auch ja. Die Demokratie erfordert natürlich, also, puh, ja. das ist auch sehr interessant, weil wir haben jetzt auch durch unsere App da etwas Einblicke bekommen in die Abläufe einer Demokratie, sage ich mal. Und das widerspricht auch jedem weltverschwörerischen Gedankenansatz. Weil wird ja alles so debattiert, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, für einen da irgendwie strikt sein Geheimding ja. durchzuziehen. Das ist, da ist eine Diktatur, ist auf jeden Fall wesentlich einfacher. Genau. Ja, das sagt einer so, machen wir es oder machen wir es so. Ja. Hier wird ja,
boah. Aber wie seid ihr da involviert? Seid ihr nur, ich sag jetzt mal, die Publicity Front, die das Ganze halt nach vorne bringt? Oder habt ihr wirklich an Luca, dieser App, mitgearbeitet?
Ja, wir sind in der Firma drin quasi, wir sind ein Teil der Firma. Und wir wir haben sie nicht programmiert, das ist richtig. Ja. Aber unser Input, da wir ja genau aus dieser Branche kommen, für die auch das lebensrettend sein kann, haben wir natürlich da sehr viel Erfahrung mit reingebracht. Und das Schöne ist, also ich feiere das so, ich habe gestern was bekommen vom Ladchat, der hat eine Pressemitteilung gemacht und dann sagt er, geht halt um, sind die 3 Punkte der Nachverfolgung, der Impfung und habe ich vergessen. Und dann sagt er, und ich habe heute Morgen mit Smudo telefoniert und dann sagt er das und ich so, was? Also Smudo ist im intensiven Austausch ja. mit Gesundheitsämtern, mit Ministerpräsidenten, mit Politikern, mit den Fußballvereinen, mit Gastronomen, mit Leuten, mit Veranstaltern, um einfach alle auf eine Spur zu bringen. Sagen, wenn wir das gemeinsam machen, dann haben wir die Möglichkeit, die Corona-Maßnahmen zu lockern mit der Sicherheit, es wird das Ansteckung, dass die Inzidenzzahlen nicht durch die Decke gehen gleichzeitig, sondern durch und Anonymität gewährleisten.
Insofern ja, Datensicherheit. Ist ja immer, genau, ne? Das und ist so. Ja immer das Ding, nämlich mit Datenschutz, dass ja. da viele Leute natürlich sagen, oh, jetzt gebe ich hier meine Daten ja. irgendwie in eine App ein ja, und genau. Wer weiß, auf welchem Server die landen. Ja. Aber da bürgst du mit deinem guten Namen für.
Ja, natürlich. Genauso wie das jeder andere auch machen würde, ob er ja. Google heißt oder ja. nein, nur Spaß. Aber das ist ja gerade das Groteske daran, ja, auf Facebook alles zu veröffentlichen und freiwillig. Ja. Und dann, wenn es um wirklich hier. Es geht um die gesamte wirtschaftliche Situation in Deutschland. Und ich weiß nicht, was man an seinen Daten so, was da so geheimnisvoll ist dran. Ich glaube, das ist so ein Gefühl von den Leuten, dass sie da so eine Unsicherheit oder eine Angst oder eine Sorge. Nee, der QR-Code wechselt minütlich. Wir haben wirklich absolute Sicherheit. Die Daten werden nirgends gespeichert. Die sind auf deinem Handy und das war's. Kein anderer hat da Zugriff drauf. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Kann natürlich jeder behaupten. Und da kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr glaubt uns. Wir machen das mit Sicherheit nicht aus Gründen der... Dass wir euch
ihr
alle
endlich die Daten dass eurer endlich. Fans haben wollt, ne?
Ganz genau. Ja. Oh, hier muss ich gleich meine Fußbodenplatte reparieren. Was ist denn hier los? Mann, du.
So, aber gibt es die App schon? Kann ich die mir
ja,
jetzt gleich
Luca, schon runterladen? Ja, Luca, L-U-C-A, kannst du schon downloaden. Ich habe es letztens meinen Kindern gezeigt, die haben sich auch sofort, da hat mein Sohn mit seinem Kumpel sich gegenseitig gescannt, war der eine beim anderen zu Besuch. Ja. Das war schon sehr lustig. Komm, ich nehme ein bisschen Fischfutter mit.
Das ist ja traumhaft hier.
Das ist ein Traum.
Also würde ich aber auch schwimmen.
Ich kenne den, mein Hund geht immer schwimmen auf jeden Fall. Ja. Ich kenne den Chef hier, dem das gehört. Sind befreundet und deshalb darf ich hier rein. Also es ist ein, guck mal, sowas in direkter Nachbarschaft.
Absolut gut.
Wahnsinn. Schauen wir mal, was hier ist.
So, da mache ich wirklich auch schon mal ein kleines Video, wie du jetzt Fische fütterst.
Ah, guck, da kommt einer. bin ja ein großer Tierfreund. Ja, selbst Fische finde ich total geil. Wow. Hallo, wo sind sie? Na komm, komm, der untere ist das geilste. Das ist ein See. Ein Traum, echt.
Das ist aber wirklich schön. Aber ich meine, hier kann dein Sohn noch Schlittschuh laufen, oder?
Ja, das ist ein bewegtes Gewässer. Und ich habe im Winter versucht, auch da unten war es ein Stück gefroren. Ein Schritt ging direkt bis auf den Grund. Ich bin direkt durchgebrochen. So, mal gucken, ob das geht nicht.
Super, total gut.
Und jetzt hast du die Fische verscheucht.
Ja, gut. Aber ich habe sie gesehen.
Das also
ja,
ein
Wahnsinn, oh. Aber echt.
Was sind das, Forellen oder so?
Aber Fisch ist doch auch
so.
Nicht, ne? Oder?
Nee. Nee. Ja, ja. Ah, wobei ich mir das hier so schon, als es letztes Mal so kurz aussah, als würde die Welt mal wieder schneller zugrunde gehen als gedacht, dachte ich mir, okay, dann weiß
hier,
ich zumindest.
Hier überlebst du.
Hier kann ich gut überleben. Dann esse ich halt den Fisch.
Wenn du pumpen warst, hier kriegst du Proteine.
Hol ich mir einen raus.
Und direkt Kopf abbeißen, oh Gott.
Ganz genau so.
Ah, schön.
Boah,
ja,
oder?
Ja, toll.
Da also war ich schwimmen da unten, immer vom Steg reingesprungen.
Total.
Das ist ein Traum.
Ja, wirklich. Ich glaube, müssen wir bei Till Schweiger Stiftung noch
ausführlicher sprechen. Du, alles reden, was du willst.
Sich zu engagieren, ist das für dich dann wirklich ein Herzensprojekt oder wurdest du da so ein bisschen halt auch reingeredet, damit zu machen?
Nee, das war echt gerade im Rahmen der Flüchtlingskrise, der ersten Flüchtlingswelle und den hilfesuchenden Menschen. War das ein wahnsinniges Bedürfnis, irgendwas zu tun, irgendwie in die Hand zu reichen. Wenn auch nur vielleicht in finanzieller Form oder dann eben durch meinen Namen aufzurufen, dass wir mit der Till Schweiger Stiftung Projekte machen können, wo wir Menschen helfen, die alles verloren haben und die auf der Flucht sind. Und Stiftung ursprünglich für Kinder ins Leben gerufen, hat dann aber durch die sich überschlagenden Ereignisse und sich erstmal auch auf die Flüchtlingshilfe konzentriert. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, wieder mehr in diesem Bereich, dass wir ganz viel für Kinder machen.
Ja.
Weil, ne, da brauchen wir jetzt auch nicht lang erklären, das ist die Zukunft, meine Damen und Herren.
Ja.
Kinder von heute.
Ist wohl wahr.
Kinder an die Macht.
Ja.
Und das werden sie. Mhm. Sie werden sie hinkommen und dann hoffen wir mal, sind sie regieren im Sinne von uns allen, im Sinne von dieser Welt.
Ja.
Vorsicht, der Stein ist immer
noch. Ja, das gesehen. Das ist einfach hier der Einbruchsschutz, ne? Dass hier keiner.
Ja, genau, der Einbrecher stolpert erstmal über die untere Stufe. Warum hatten die hier offen? Sag mal, das ist einfach in der Eifel, ist das noch herrlich.
Ja, aber wirklich. Ah, es ist wirklich ein traumhaft schöner Tag und ich muss sagen,
herrlich.
Ich habe auch gedacht, meine Güte, es ist wirklich nur Stunde 15 halt Fahrt bis zu dir. Dass ich nicht wirklich öfters noch mal hier vorbeigekommen bin.
Ja, also, es ist so, weit ist es nicht.
Nee.
Aber das sage ich mir mit Köln Welt. Auch, fährst dann trotzdem nicht hin.
Ja.
Na, meistens ist man dann doch so eingespannt im Alltag oder in tausend Sachen, die man macht,
ja,
dass man
so.
Kaum Zeit hat. Aber du bist herzlich willkommen.
Es ist wirklich echt eine Oase hier. Also von daher, ich habe es genau noch so in Erinnerung gehabt, auch wenn es jetzt ein paar Jahre her ist. Wirklich immer noch ein sehr großartiger Ort. Aber er ist wirklich sehr viel kinderfreundlicher jetzt noch geworden.
Ja, das
ist natürlich der Unterschied.
Die übernehmen hier den Laden.
Ja.
Aber hier hast du ja gesehen, wir haben ein Freibad,
das
wir selbst dieses Jahr auch unter Corona-Bedingungen gemeinsam nutzen können. Ja. Das ist man weit genug auseinander, ohne Menschen dazwischen.
Vielleicht noch eine Sache, weil ich so viel Solar bei dir auf dem Dach sehe, bist du, weil, also das finde ich auch toll, haben wir noch nicht drüber gesprochen, dein Engagement für Wissen vor Acht.
Ja.
Dass dir natürlich Umwelt, Ernährung, die Dinge, und wir haben auch noch nicht über Nature Tom gesprochen.
Richtig,
also
Mensch.
Mann, du hast so viele Projekte wirklich noch am Start, sprich deine, was ist das, Lebensmittelprodukte?
Ja, so Nahrungsergänzungsmittel, biologisch, vegan, super bio. Und da muss man sagen, also am besten laufen die Bällchen, also Frucht-Cashew-Bällchen.
Ja.
Mittlerweile in der letzten Generation auch mit Füllung, mit so einer Cashew-Creme-Füllung. Oh. Das ist eine Unverschämtheit.
Okay, sehr gut. Ohne Zucker.
ohne künstlichen Zucker, natürlich ein bisschen Fruchtzucker drin. Aua.
Ja.
Hör mal, da geht der Lack kaputt.
Tschö.
Kann er nicht gut.
Muss mein Schneeschild wegmachen. Ich glaube, ich kann jetzt mein Schneeschild wegmachen.
Ich glaube auch, du musst nicht mehr flügen. Aber nee, alleine, dass du einen Schneeflug auf deinem Grundstück hast, ist schon mal großartig. Ey, aber man muss ja was zu tun haben, ne?
Ja, ja, das ist richtig. Ich mache auch die Straße und das halbe Dorf.
Okay.
Bin immer wieder König der Eifel. Bis dann da unten der Nachbar, der hat den gleichen Bagger, ja, nur eine Nummer Traktor, nur eine Nummer größer. Ja. Und das ist dann immer der Schwanzvergleich, ja, wo ich dann immer umdrehe und ganz klein werde und wieder nach Hause fahre.
Sehr schön. Ja, back auf dem Hof.
Yes.
Aber noch ganz kurz, dass ich
back
das...
Back on the Baustelle.
Ja, also hier wird gepumpt, hier wird gearbeitet. Aber jetzt wirklich nochmal zur... Also wie autark bist du jetzt, was Solar angeht? Hast du... Weil das war ja auch immer so ein bisschen dein Konzept oder deine Idee, dass du dich wirklich halt auch selbst ernähren kannst hier und ein paar Dinge anbaust.
Ja, Selbstversorge ist ganz schwierig. Die Solarzellen liefern Strom, den führe ich aber, den speichere ich ein. Sonst müsste ich mir wieder ein paar Batterien irgendwo hinstellen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also die Unabhängigkeit von der, vom Staat, ne, vom Strom, vom Wasser, vom Supermarkt, die ist fast unmöglich zu erreichen. Das sagen auch große Selbstversorger. Ja. Sagen, es ist eine schöne Theorie und ein tolles Hobby. Aber mir fehlt da, einerseits fehlt mir ein bisschen der grüne Daumen, was die Ernährung, okay, angeht.
Ja.
Und du musst nicht nur wissen, wie man Gemüse anbaut, du musst es auch konservieren können. Du musst wissen, wie man über den Winter kommt, dann mit dem, was man im Sommer erwirtschaftet. Und da reicht dir kein Gewächshaus. Da brauchst du für 4-Personen-Familie, brauchst ein Feld. Und dann stehst du da jeden Tag draußen. Also es ist wirklich nicht so, wie man sich's in einer naiven Vorstellung, ja, wünscht. Wir hatten mal eine Zeit lang genügend Salat, um alle Schnecken zu ernähren.
Auch
das
schön.
War mal so das Highlight. Schnecken, ja, sind satt geworden, die Menschen eher weniger. Wir haben ein bisschen zugekauft noch, nicht für die Schnecken. Mhm. So. Nee, ich versuche halt, ne, mit Pelletsheizung oder Solarzellen einfach ein bisschen umweltfreundlicher zu leben, sofern das möglich ist.
Aber dann wirklich abschließend noch, weil wir über deine so Jahr 2021, was du dir so wünschst, jetzt Corona-mäßig, jetzt wirklich noch für dich, hast du noch persönlich Ziele, die du erreichen möchtest? Gibt es auch vielleicht Projekte? Also ich meine, du schiebst permanent neue Sachen an, wie jetzt zum Beispiel Nature Tom.
Ja.
Aber gibt es Dinge, wo du sagst, so, das muss auf jeden Fall noch passieren?
Also ich habe noch eine Soloplatte in der Schublade, an der arbeite ich schon sehr lang. Die will ich auf jeden Fall auch fertig machen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Ein Ziel war es auch wirklich, und das ist auch nach wie vor ein großer Wunsch von mir, solo auf Tour zu gehen, also Solo-Konzerte zu spielen mit den KBCs, meiner neuen Combo. Wir haben uns jetzt aufgrund der aktuellen Situation erstmal darauf geeinigt, eine Platte zu machen von dem, was wir da zusammen erfunden haben. Eigentlich wollte ich das nur live spielen. Und die Platte vielleicht dann begleitend oder hinterher, jetzt bringen wir erstmal die Platte raus, damit die Leute wissen, was auf sie zukommt, wenn es dann wieder Konzerte gibt. Und das ist auch eine Motivation, die hatte ich lange nicht. Sie hat mir völlig ausgereicht, mit dem Fantas zu spielen. Und jetzt, nachdem mich das selbst so bewegt, denke ich, das würde ich gern teilen mit den Menschen. Im Moment denkt man sich ja, denke ich mir ja, und das denken wahrscheinlich viele, wenn es wieder möglich ist, die Welt zu sehen, dann glaube ich, muss ich schnell noch mal die Welt sehen, in irgendeiner Form. Viele Länder, die ich gerne noch bereisen würde. Und tatsächlich, auch wenn es Lieferschwierigkeiten gibt, ich bin in 6 Wochen, wenn es gut läuft, stolzer Besitzer eines Wohnmobils. Again, nach gefühlt 100 Jahren, habe ich mir wieder ein Wohnmobil gekauft für 4 Personen und werde mit der Familie dann auch, wenn das möglich ist, dementsprechend reisen. Also Thomas ist auf der Reise mit Rückenwind, wird tatsächlich wieder stattfinden. Dann aber privat natürlich.
Sehr schön.
Thomas, mit Familie.
Dann werden wir uns da hoffentlich irgendwo treffen, denn ich bin auf dem gleichen Trip und,
yes,
mache auch darüber noch einen Podcast,
sehr
sogar auch,
gut,
wie ich unterwegs bin. Von daher freue ich mich sehr, wenn wir uns egal wo, wann auch wiedersehen.
Yeah.
Es war auf jeden Fall echt total schön, dass wir mal rund um deinen Vulkan gegangen sind. Wunderbar. Danke dir ganz herzlich.
Ja, Manuel, gerne. Schön, dass du da bist.
Ja, es ist genau so, wie Thomas gesagt hat. Er hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert, trotz des immensen Erfolgs, den er gemeinsam mit den Fantastischen Vier hat. Das sieht man schon ganz plakativ, wenn man in sein Büro auf dem Mars kommt. Das ist tapeziert mit goldenen und Platin-Schallplatten. Nach wie vor sind er und seine Band unfassbar beliebt Und wenn man hoffentlich bald wieder ein Konzert der Herren erlebt, ja, dann hat man um sich herum 3 Fangenerationen. Das schaffen auch nicht viele Bands. Thomas ist nach wie vor ein sehr aufmerksamer, wacher Mensch, der sich Gedanken darüber macht, was in der Welt passiert. Nachhaltigkeit und das Klima, Tierschutz ist sein Lebensthema, natürlich seine Familie, seine Freunde. Und ich kenne Thomas jetzt schon mein halbes Leben lang. Wir haben uns immer wieder getroffen. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Schön, dass ihr mit uns spazieren wart. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann empfehlt Walk und Talk gerne weiter. Ich freue mich auf den nächsten Spaziergang, bei dem ich dann auch wieder mit den Track-E-Aufnahmegeräten von Tentacle Sync und einem spannenden Menschen unterwegs sein werde. Mein Name ist Manuel Unger. Genießt den Augenblick.